den Wagen Nummer 1, wo der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen Sträger verband. Der Gepäckraum hat Platz für 3 blinde Passagiere.
Und erst der Motor. 38 PS stecken unter der Haube. Man schreibt das Jahr 1961. Der Verkehrsminister lächelt in die Kamera der Wochenschau, die 50 Jahre später in einem Freilichtmuseum zu sehen ist. Die frühen 60er Jahre standen für Fortschritt, Wohlstand, Veränderung. Doch jene, die ihrer Zeit voraus waren, stellten die bange Frage, was wird aus der ländlichen Idylle? Waschbeton statt Fachwerk? Da niemand so genau wusste, wohin die Reise geht, entschloss sich der Landschaftsverband Rheinland zu einer groß angelegten Rettungsaktion. Man begann, Bauernhäuser, Windmühlen, Kirchen, Scheunen und Ställe abzureißen und auf einer riesigen Freifläche im rheinischen Kommern wieder aufzubauen. Eine Art Arche Noah deutscher Idylle. Was daraus geworden ist? Willkommen im Dorf der Illusionen, dem Freilichtmuseum Kommern. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Gieneuth. Sommerwind spielt in den Vorhängen und der Besucher vergisst, dass das Haus, das Zimmer, der krähende Hahn vor dem Fenster nur Teil einer Inszenierung sind. Auf dem schweren Holztisch steht ein Feldblumenstrauß, Federkiele, fein säuberlich geordnet, Siegelwachs, Briefpapier und eine Tasse Tee. Ein Herr in reiferen Jahren, in der Alltagskluft des 18. Jahrhunderts, lächelt den Besucher an. Hinter dem Zwickel auf der Nase spielen die Lachfalten. Dieser Mann ist lebendige Geschichte und er selbst, Pädagoge, scheint ständig hin und her zu pendeln zwischen der eigenen Identität und dem Mann, der vor 200 Jahren starb und den er heute verkörpert. Manchmal, so scheint es, verwischen die Grenzen zwischen beiden Identitäten.
Johann Nepomuk Hubertus Schwerz, geboren in Koblenz 1759, im gleichen Jahr wie Schiller. Johann Nepomuk Schwerz war ein schmächtiges Kind, ging in Koblenz zur Jesuitenschule und hat dann als Hauslehrer bei einem Grafen in Belgien gelebt und ist dann nach über 20 Jahren mit einer Kenntnis der belgischen Landwirtschaft nach Preußen gekommen, hat hier in Preußen dann für das Innenministerium in Berlin einen Bericht geschrieben über die rheinische Landwirtschaft und in diesem Bericht festgehalten, woran es mangelt und woran ja möglicherweise zu erkennen ist, dass man Dinge verbessern könnte.
Sie haben sich mit dieser Persönlichkeit auseinandergesetzt. Sie haben die Briefe gelesen. Was für einen Menschen haben Sie empfunden?
Einer, der, wenn ich ihn so durch seine Briefe und durch seine Vorlesungen, die er gehalten hat in Hohenheim und die Bücher, die er geschrieben hat, die Bücher liegen ja im Original hier von 1807 bis 1811 auch vor uns auf dem Tisch. Wenn ich ihn von dieser Seite her kennengelernt habe, dann stelle ich fest, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Von daher, glaube ich, fällt es mir leicht, in diese Rolle hineinzuschlüpfen. Er hat auch Theologie studiert. Er ist dem Land verbunden oder bodenständig geblieben. Er hat experimentiert und er hat vor allen Dingen als Pädagoge sehr viel Kontakt mit Menschen gehabt. Das genieße ich hier auch im Museum. Vor allen Dingen dann mit den vielen Menschen, die zu uns hier ins Museum nach Kommern kommen, um gespielte Geschichte hautnah zu fühlen, zu riechen und vielleicht auch mal nicht die Filme oder die Bücher als Grundlage von Geschichte zu nehmen, sondern das Erspüren von Geschichte.
Der Mann, der als Pädagoge ungenannt bleiben will, führt den Besucher der wieder aufgebauten Dörfer in die Vergangenheit der Eifel, als würde er eine Kinoleinwand begehbar machen, in eine Zeit voller Ängste, Hunger und Entbehrung. Das sieht man dem Raum an, in dem er sitzt. Kleine Fenster, dunkle Wände, an denen ein kleines Bild des leidenden Jesus hängt. Die niedrige Decke drückt auf die Stimmung. Das war keine gute alte Zeit in der Eifel. Und das ist auch seine Botschaft. Der, welcher Schwerz verkörpert, ist mit dem Besucher schnell im Gespräch.
So, dann kommt der Schwerz, kommt hier in die Gegend und stellt fest, hallo, was ist denn hier los? Der kommt hier hin und da ist nichts mehr. Diese kurze
Ja, Kölner. Als Kölner, die konnte natürlich...
Man sollte sehen und weinen, und das ist ein Bericht, ne? Ja. Und man, er ist aber so poetisch geschrieben, dass man fast schon mehr denkt. Ein Land wie die Eifel, wo es nicht an Raum fehlt, wo der Boden zum Teil keinen Wert für die übrige Kultur hat, wohlgemerkt, wie der sich schon den Boden anschaut hier. Mhm. Belgischer Boden ist fruchtbar, hier der nicht. Mhm. Weil es an Dung und Dungmaterial gebricht, da heben die Berge von allen Seiten ihre nackten Schädel, welches kein Gesträuch deckt und wo kein Vöglein ein Schattenplätzchen zu seinem Nest findet. Und daher wütet denn der scharfe Nordostwind, daher ist das Regenwasser, welches den Gipfeln entströmt, nur mager. und bringt den Tälern kaum Heil. Würde man auch nur so viel überflüssiges Holz haben, dass man es bloß der Asche wegen verbrennen müsste, so würde solche schon eine große Wohltat für den Boden sein.
So. Die haben die Holzkohle verkauft, weil sie sonst nichts hatten.
Die hat nichts. So, das waren ganz arme Schlucker.
Ja. Und dann haben sie eben Holzkohle gemacht, weil sie transportieren konnten.
Über das Zeitfenster des Nepomuk-Schwerts erfährt der Besucher der Eifel vom Urzustand der Region. Und genau das ist der Ansatz des Landschaftsverbandes, in dessen Museumskonzept sogar in Zusammenarbeit mit Landwirten die Nachzüchtung einer regionalen Schweinerasse liegt. Schwerts wäre begeistert gewesen.
Unsere Landwirte haben festgestellt, dass es ein deutsches Weideschwein gab, hier in der Gegend auch lebte und dass die Menschen immer mehr dazu gekommen sind, dieses Schwein zu vernachlässigen. Zugunsten der Neuzüchtungen, die schneller groß sind, schneller fett sind, vielleicht etwas anders gebaut sind. Diese Schweine hier sind also von unseren Museumslandwirten nachgezüchtet worden, mit dem Namen Deutsches Weideschwein, und werden von Bauern in der Umgebung nach den Maßgaben des Museums wiederum gehalten, ich möchte nicht sagen fett gemacht. Sie haben einen anderen Fettanteil, sind durchzogen im Fleisch, und da lohnt es sich schon, lieber eins statt drei Koteletts zu essen und das durchzogene Fleisch wirklich zu genießen. Vielleicht haben wir das große Glück, dass dieses deutsche Weideschwein ja vielleicht sogar demnächst Kommerner Weideschwein heißen darf.
Und nun sehen wir durch das Fenster dieses kargen Raums hinüber auf das Fachwerkgebäude des Dorfgasthofs, wo das eben erwähnte Schwein auf der regionalen Speisekarte steht.
Crawling in the dirt, and for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white sheds? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In their eyes there's something lacking, what they need's a damn good whacking.
Im Jahre 1770 steht der Ort Oberbreisig in hellen Flammen. Oberbreisig liegt im Kreis Ahrweiler im Rheinland. Nachdem der innere Ort verbrannt ist, wird ein Gebäude errichtet, ebenfalls anno 1770. Ein dreistöckiger, mächtiger Fachwerkbau. Ich stehe vor einem Foto dieses Gebäudes und man kann sehen, die Umgebung. Die Dorfstraße führt in einer Kurve gemauert an dem Hof vorbei. Derselbe Hof, abgerissen, wieder aufgebaut hier in diesem Freilandmuseum. Wenn ich mir das Foto ansehe, alles was anders ist, das ist die Umgebung. Das heißt, dieser Hof steht jetzt in der Ortsmitte. Eben sind Schüler hier auf eine Besichtigung. Die Straße des Ortes ist gepflastert, Fachwerkgebäude, die Dorflinde, die Wiesen in der Umgebung des Ortes. Hier laufen auch Hühner frei rum. Und so hat man gelegentlich den Eindruck, wenn man hier einige Zeit unterwegs ist, ist es nur eine Illusion, ist es echt? Denn dadurch, dass hier Tiere sind, es sind auch Kühe in den Weiden, hat man wirklich den Eindruck eines intakten Dorflebens. Ich stehe jetzt nun vor diesem Gebäude aus Oberbreisig, rechts die Kaiserliche Postagentur und links ist ein Schild zu sehen, Gastwirtschaft zur Post. Vor uns stehen die Tafeln, die Tagesgerichte, Suppe der Woche, westfälische Gemüsesuppe mit Hackfleischbällchen. 4,70 Euro übrigens. Wolfgang Stadtmann ist der Betriebsleiter dieses Dorfgasthofs. Herr Stadtmann, Sie setzen natürlich auf regionale Küche.
Regional heißt aus der ehemaligen Rheinprovinz, also Niederrhein, Bergisches Land, natürlich auch den Kölner Einzugsbereich, den Kurkölnisch.
Was ist denn so das Spezifische der rheinischen Küche?
Arm, die Armut hat das geprägt, auch die Eifel hier, Kartoffeln, Möhren, wenig Fleisch.
Na, man sagt ja, von armen Leuten kann man das kochen lernen, jetzt machen Sie uns mal Appetit.
Allerdings, also lecker sollte es schon sein, man kann auch aus wenig viel machen.
Lassen Sie uns doch mal reingehen und auf die Karte
kommen. Ja, selbstverständlich.
Wir kommen in die Räume mit Steinboden. Wo haben wir hier eine Karte?
Murrepott.
Murrepott, was ist Murrepott?
Murre, das sind Möhrenkartoffeln. Also Möhren, Eintopf, Kartoffeln untereinander. oder der rheinische Schweinenackenbraten nach Originalrezept zubereitet in feiner Soße mit Äpfeln, Korinthen, Zwiebeln, natürlich die Bratkartoffeln, schon wieder Kartoffeln, auch die Eifeler Äzesuppe, was ist denn Äzesuppe? Erbsensuppe. Oder der rheinische Heringstipp mit Zwiebeln und Äpfeln. Also zum Beispiel diesen Mohrepott. Ja, da werden Möhren und Kartoffeln zusammen gekocht. Dazu gibt man dann eine Fleischbrühe, frisch gemahlenen Pfeffer zum Beispiel. Man kann auch ein bisschen Sellerie mitkochen. Das Ganze wird nachher eingekocht, Butter dazu, Muskat gegeben, gestampft. Und dann hat man dieses Mousse. Ja, und dazu gibt es dann eine leckere Mettwurst vom deutschen Weideschwein, was hier auch gezüchtet wird im Freilichtmuseum Kommern. Und einfach eine herzhafte Mahlzeit. Wie gesagt, für wenig Geld und appetitlich.
Der gepflasterte Weg führt durch einen Wald und steigt nach oben an. Die Wegweiser zeigen in Richtung der wieder aufgebauten Dörfer, die hinter Hügeln und Feldern liegen. Die Hausfrau, die uns begleitet, ist in die Rolle einer Bäuerin geschlüpft. Man hört das Klacken der Holzschuhe. Sie trägt ein weißes Kopftuch, eine weißblaue Schürze, eine unübersehbare Erscheinung, deren Autorität gefragt ist, wenn Besucher aus dem Ruder laufen.
Man hat immer schon mal so einen kleinen Bonus, weil ich muss ja hier auch schon mal kleine Hinweise darauf geben, was man hier nicht darf.
Zum Beispiel?
Rauchverbot. Hunde müssen an der Leine sein, weil wir hier auch frei laufende Tiere haben. Die Hühner, die Gänse, unsere Ziegen hauen auch gerne ab. Die Gebäude sind ja so aufgebaut, dass sie halt in einem Dorfverband stehen, so wie es halt regional ursprünglich auch gedacht war. Und dass man dann schon mal, gerade wenn jetzt da jemand im Kostüm herrennt oder unser Bauer dann auch ja schon mal unser Glandonnersberger Rind ausführt, dass das dann schon mal aussieht, als wenn man hier in die Echtzeit versetzt. Kann ich schon gut verstehen.
Also als würde man in eine Leinwand steigen. Halt.
Ja, fast. Nur halt auch mit den Gerüchen, die dann auch dabei sind. Die riecht halt gerne schon mal ein wenig nach Rauch, weil hier ja auch Herdfeuer gemacht werden oder der Bäcker halt seinen Ofen einheizt. Dann
nach frischen Backwaren.
Frische Backwaren, ja. Wir haben aber ja auch unsere Ställe und wie das riecht, das kann man sich, glaube ich, selber denken.
Also alles so realistisch wie möglich. Es gibt hier nicht mal Handyempfang, auch das hat man richtig nachvollzogen. Die Frau, die als Bäuerin verkleidet, Aufsicht spielt. Und wie nötig diese Aufsicht ist, zeigt sich an einem Zwischenfall, das sich kurz nach diesen Aufnahmen ereignet hat. Kölner Schüler randalierten in der Museumshalle, demolierten Wachsfiguren und richteten einen Schaden von etwa 30.000 Euro an. Doch zurück zum Anfang dieser Woche. Auf dem Weg nach oben gesellt sich Michael Faber zu uns. Das ist der Museumssprecher, der seit 1983 hinter den Kulissen tätig ist und in dieser Zeit eine gravierende Veränderung des Besucherverhaltens feststellt. Der Weg führt weiter bergauf.
Ja, es sind zum einen natürlich die jungen Menschen gewesen, die jetzt als vielfache Wiederholungstäter zu uns kommen und heute natürlich auch in die Jahre gekommen sind, so wie auch alle unsere Exponate in die Jahre gekommen sind und mehr gepflegt und restauriert werden müssen. die Menschen, die damals schon in den Jahren waren und ihren Enkelkindern dann die Gerätschaften in unseren Bauernküchen erklären konnten, die gibt es heute nicht mehr, weil die heutigen Großeltern die Dinge schon nicht mehr verstehen.
Zum Beispiel?
Da gibt es die Schnippelbohnenmaschine des Alexanderwerks zum Beispiel, die ja früher zu jedem gut sortierten Haushalt gehörte und die man ja noch bis in die 50er, 60er Jahre gerne einsetzte, weil man ja zu Hause einfach Schnippelbohnen aß. Heute isst man ja vielleicht ganz andere Dinge zu Hause, die Fertigpizza aus der Tiefkühltruhe. Da braucht man diese Maschine nicht mehr, dieses Gerät nicht, so wie auch Handkaffeerösten heute dank Kaffee-Pad-Maschinen in der Regel aus dem Verkehr gezogen sind. Also es wird für die Besucher und Besucher immer schwieriger, die Gegenstände in ihrer Bedeutung zu identifizieren. Wer kann zum Beispiel noch ein Stampfbutterfass erkennen?
Was bedeutet das für Ihre Arbeit pädagogisch?
Das heißt, wir müssen mehr und mehr die Objekte erklären. Wir müssen es durch funktionale Zuordnungen beispielsweise sich selber erklärbar machen. Und es ist ganz wichtig, dass man die Dinge vielleicht auch mal kontrastiert mit den Ersatzprodukten, die heute im Haushalt oder in einer Werkstatt zu finden sind. Also altes Gerät einem neuen Gerät gegenüberstellen.
Wir sind eben unterwegs Richtung Verwaltungsgebäude. Es geht leicht bergauf. Man kann auch durchaus zwischendurch mal hier ein bisschen ins Schnaufen kommen, wenn man etwas schneller geht. Und es ist immer wieder verblüffend festzustellen, was Sie vielleicht gar nicht mehr bewusst sehen, wenn man hier auf einer leichten Anhöhe stehen bleibt und sieht, hinter einem Gerstenfeld kleine Fachwerkhäuschen stehen vor einem Wald, dann hat das die Ausstrahlung von etwas unwirtlich Schönem. Und wenn man jetzt noch erlebt, dass Rauch aus einem Schlot kommt.
Stimmt, die Idylle würde man jetzt in das Haus hineingehen, würde man aber die Mühsal einer Bäuerin erkennen, die gerade versucht, in einem Topf auf einer offenen Feuerstelle die Mahlzeit für vielleicht 10 hungrige Mäuler zuzubereiten. Ohne Einwegfeuerzeug, mit dem sie erst einmal das Feuer entfacht hat.
Und das bleibt dann auch hängen bei dem, der diese Städte verlässt. Ist doch schön, dass wir heute leben.
Also ich denke, dass gerade die Anwesenheit und das Mitwirken von Akteurinnen und Akteuren, Handwerkern und Bäuerinnen und so weiter, die Gelegenheit der Bildkorrektur wiedergibt. Denn die Besucher kommen ja mit diesen Akteuren, mit unseren Mitarbeitern ins Gespräch. Und oberste Priorität hat dabei im Gespräch die Vermittlung eben der Dinge so, wie sie wirklich waren. Ich denke, dass die Leute glücklich das Museum verlassen, weil sie einmal eine ganz andere Welt, eine vielleicht auch überschaubarere Welt als die heutige kennengelernt haben. Aber ich denke, dass sie auch froh sind, wenn sie zu Hause wieder in der beheizten Wohnung oder in der klimatisierten Wohnung, wir sind jetzt im Sommer, ankommen und sich abends vor den Fernseher setzen können.
Ankunft auf dem Lande, rotbraun gefiederte Hühner wagen sich aus dem Stall, Gänse liegen im Schatten eines Birnbaums, zwischen einer Kastanie und dem Dorfbrunnen formiert sich ein Kinderchor. Nein, das ist diesmal keine Inszenierung, eine Schulklasse feiert vielmehr ein Geburtstagskind. Das Dorf, in dem wir uns jetzt aufhalten, ist einem Ort aus dem Westerwald nachempfunden. Eher große Gebäude aus reichem Fachwerk, viel Platz zwischen den Häusern, verwilderte Bauerngärten dazwischen, ein Brunnen, ein Dorfladen und der Museumssprecher bzw. Ortssprecher Michael Faber über die Freiheit, den Gedanken an eine Inszenierung in dieser Umgebung einfach auf Seite zu schieben.
Man kann es vergessen, denn man empfindet hier tatsächlich ein Siedlungsensemble. Man erlebt hier die lockere Bebauung eines Dorfes, so wie sie in den Höhenlagen des Westerwaldes über Jahrhunderte typisch gewesen ist. Hier steht zum Beispiel eine Dorfschmiede, es gibt verschiedene Werkstätten. Also es sind nicht nur reine bäuerliche Anlagen hier aus den letzten 500 Jahren wieder errichtet worden. Und es ist in der Tat so, dass die Besucherinnen und Besucher hier das Gefühl haben, in ein soeben verlassenes, von den Bewohnern verlassenes Dorf hineinzukommen. Und das Gefühl ist natürlich falsch. Und da müssen wir als Museumsfachleute aufpassen, dass die Besucher keinen falschen Eindruck bekommen. Es ist auch eben eine Zeit oder ein Zeitraum, mehrere Jahrhunderte sind dargestellt, in denen es den Leuten im Westerwald relativ gut ging. Aber die ganze Sache kippt so mit Beginn des 19. Jahrhunderts. Da kommt es dann allmählich doch zu einer Verarmung dieser Region, wie überhaupt der Mittelgebirgslandschaften im Rheinland, ja zum Beispiel auch der Eifel. Und diese Verarmung ist bedingt einmal durch eine Zunahme der Familiengrößen, denn immer mehr Kinder sterben nicht in den ersten Wochen und Monaten oder Kinderjahren, sondern bleiben dank besserer medizinischer und hygienischer Versorgung am Leben. Somit gibt es also mehr Erben und man hat einfach auch die Natur, den Wald bis zum Ende des 18. Jahrhunderts so weit ausgebeutet, dass damit eine wirtschaftliche Grundlage mehr und mehr geschwunden war. Dazu kommen noch Missernten im frühen 19. Jahrhundert und all diese Faktoren zusammen führen zu einer Verarmung, die wir, da wir diese Zeit hier im Museum in dieser Baugruppe zumindest nicht zeigen, hier natürlich auch nicht ohne weiteres vermitteln können.
Die Sonne scheint. Kaum eine Wolke ist am Himmel zu sehen. Es ist ein Bild einer Vergangenheit, die uns fast ein bisschen verklärt erscheint. Erleben Sie es, dass hier Menschen einem Missverständnis aufsitzen? Denn ja, so golden und so schön und so idyllisch wie der Ort, an dem wir jetzt im Moment stehen, war die Vergangenheit ja wohl nicht.
Wenn wir uns dieses Haus ansehen, vor dem wir hier gerade stehen, da sehen wir, dass das ein so reichhaltiges Fachwerk hat, wo wir uns fragen müssen, wie können die Leute in der Zeit der zunehmenden Holzknappheit überhaupt noch so viel Geld gehabt haben, um sich so ein Fachwerkhaus bauen zu können. Wenn man genau hinsieht, gibt es mehr Holz in der Wandfläche als Wandfüllung, als Gefache zwischen den Hölzern. Also ein Haus, das aus rein repräsentativen Zwecken so gebaut worden ist. Und das spricht eben für diesen Wohlstand in der Region, aber das ist eben auch ein Haus aus dem späten 17. Jahrhundert, somit aus einer Zeit, wo es den Leuten gut ging. Wir hatten einen Besucher, einen Kollegen mal aus den USA zu Besuch, der sich gerade diese Baugruppe anschauen wollte, weil seine Vorfahren im 19. Jahrhundert den Westerwald verlassen hatten, um über den großen Teich zu ziehen und in Amerika ein besseres Auskommen zu finden. Und als dieser Kollege sich hier dieses Haus und diese Häuser in dieser Baugruppe ansah, verstand er die Welt nicht mehr und fragte sich, wieso sind meine Vorfahren so crazy gewesen und haben diese Idylle verlassen? Das heißt, unsere zentrale museumspädagogische Aufgabe ist auch, dass man diese Bilder korrigiert in den Köpfen der Menschen. Wir beleben das Museum natürlich auch durch personale Vermittlung. Da gibt es die Handwerksvorführer, etwa den Schmied, den Stellmacher. Da gibt es die Bäuerin, die Hauswirtschafterin. Und das sind natürlich, das muss man ganz klar wissen und auch als Besucher erkennen, nicht die Menschen von damals. Sie haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im LVR Freilichten Museum Kommern, haben noch alle Zähne im Mund, können zum Arzt gehen, können sich krank schreiben lassen, wenn sie sich nicht wohlfühlen, haben geregelte Arbeitszeiten und ein festes Einkommen. All das unterscheidet sie von all den Menschen, die tagtäglich ums Überleben kämpfen mussten. Der Fehler muss korrigiert werden und da waren wir unter den Freilichtmuseen in Deutschland somit die Vorreiter, die gesagt haben, wir müssen den Besuchern klar machen, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen historischer Wirklichkeit und musealer Wirklichkeit.
Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come riders and
critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing.
Ein Bauernhaus zwischen sanften Hügeln, neben dem Eingang Holzscheide, ein wilder Bauerngarten davor. Und eine Gruppe Senioren kommt eben aus dem Gebäude mit einer Haltung, als seien sie nicht Gäste oder Besucher, eher als seien sie hier zu Hause. Tatsächlich stammen sie aus der Nachbarschaft. Sie sehen ihre Heimat eben nur zeitversetzt, wie es früher war. Stimmt die Kulisse mit der Erinnerung überein?
Doch. Oh ja, auch drüben die Ausländer aus der Hitlerzeit, der Kaiserreich und so. Die Armut war dabei. Und auch Sparen. Also eine gewisse Harmonie. Und ich weiß von zu Hause, wir hatten auch Landwirtschaft, wenn dann ein Tier oder etwas eine Krankheit hatte im Jahr, wurde ja immer etwas verkauft. Dann sagten meine Eltern, dann haben wir schon wieder ein ganzes Jahr nichts verdient.
Wir stehen hier auf einem gepflasterten Weg vor diesem Anwesen gegenüber, wieder ein alter Zaun, dahinter Mischwald und eine Wiese. Hier wirkt alles sehr harmonisch, sehr schön. Und kein Besucher, der die Eifel nicht kennt, käme auf die Idee, dass hier früher Armut geherrscht hat.
Alles nur einfach, weil die Leute einfach damit lebten.
Zufrieden.
Die waren zufrieden. Was heute ist, könnten die ja nicht mehr existieren. Aber damals, die waren ja so zufrieden. Wir gingen da mit, meine Mutter von Wurfelsbach mit Zimmerrad, mit 5 Pfennig zum Markt gegangen.
Mit 5 Pfennig zum Markt gegangen.
Ja, 5. Und hat auch 5 Pfennig wieder mit nach Hause genommen. Nur auf dem Markt zu sein.
Ja, nur mal da zu sein.
Simmerath ist bei der Jahr 100 Jahre, der Simmerath am Markt.
Einen Steinwurf entfernt steht hinter einer Wiese ein Gebäude wie ein Zwitter. Ist es ein mittelalterlicher Wehrturm oder ein trutziges, schmales Wohnhaus? Jedenfalls wirkt der Getreidespeicher wie ein Gemäuer aus einem Harry Potter-Film. Wuchtiges Fachwerk, Turm hoch, ein Dach wie von einer Ritterburg, umgeben von einem künstlichen See. Auch dieses Gebäude wurde verlagert, es stand einst in Lürb. Der Laie mag nun annehmen, man stelle ein solches Haus auf einen Laster und stelle es am Ziel wieder auf. Solche Annahmen sind wohl eher Sandkastenspiele? Bauhistoriker Carsten Vorwig.
Das geht nicht nur im Sandkasten, das geht in der Tat heute so.
Auf den LKW und ab damit.
So ungefähr. Ist ein bisschen verkürzt, gebe ich zu, aber fangen wir vielleicht vorne an. Also in der Zeit, in der das Gebäude abgebaut wurde, war es die übliche Praxis, dieses Gebäude komplett auseinanderzunehmen. Das heißt, dieses Gebäude wurde Balken für Balken, Gefach für Gefach auseinandergenommen. Vorher natürlich dokumentiert, durchnummeriert. Dann ist das Ganze ins Freilichtmuseum gebracht worden, transportiert worden. Tatsächlich dann auf LKWs, aber eben in Holzstapeln.
Diese Umsetzung dürfte 50 Jahre zurückliegen. Wie macht man das heute?
Heute packt man das Haus auf einen Lastwagen und fährt es ins Museum. Also in der Tat, es gibt heute Möglichkeiten, dass man kleinere Gebäude wirklich am Stück auf einen Tieflader lädt und ins Museum transportiert oder zumindest wandweise Gebäude versetzt.
Wir stehen hier am Rande dieses Grundstücks, lehnen an einem bescheidenen, robusten Holzzaun, direkt hinter uns eine kleine Wiese, dann weitere Fachwerkgebäude mit rätgedeckten Dächern, überall liebevoll gepflegte Kleingärten davor. Und wenn man hier dann, sagen wir, 500 Meter weiter diese Pflasterstraße geht, dann kommt man in das nächste Dorf. Und jedes Dorf entstammt nun einer anderen Region aus dem Rheinland. Kann man denn Rückschlüsse ziehen von der Bauweise auf die Menschen, auf die Mentalität der Menschen einer Region?
Jede Region hat nicht einfach aus Lust und Laune heraus einen gewissen Bautyp entwickelt, beziehungsweise die Menschen, die dort wohnen, sondern die Häuser sind eigentlich Abbild der Reaktionen der Menschen auf die geografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die es in den Regionen gibt. Zum Beispiel finden sich in der Eifel sehr viel kleine Häuser. Je nach Funktion gibt es einen eigenen Haustyp. Also wir haben ein reines Wohnhaus neben einem reinen Stall oder einer Scheune. Am Niederrhein zum Beispiel, wo es sehr viel fruchtbarere Böden gibt, wo auch die Landwirtschaft sehr viel umfangreicher betrieben werden konnte, findet man sehr viel größere Häuser. In diesen Häusern sind alle Funktionen unter einem Dach. Also ein grundsätzlich anderer Gedanke, der hinter dieser Baukonstruktion steht. Da spielen unterschiedliche Faktoren mit einer Rolle. In dem Falle vor allem auch das Erbrecht, wo man erstmal so gar nicht drauf kommt. Hängt aber damit zusammen, dass in der Eifel das Realteilungserbrecht Praxis war. Und das bedeutet, dass die Höfe unter sämtlichen Nachkommen zu gleichen Teilen aufgeteilt wurde. Am Niederrhein gibt es das sogenannte Anerbenrecht. Dort bekommt ein Erbe den gesamten Hof. Alle anderen werden abgefunden. Das hat zur Folge, dass im Laufe der Zeit die Höfe in der Eifel natürlich immer kleiner werden, immer zersplitterter werden, weil sich dann zwei, drei Nachkommen einen Hof teilen, während am Niederrhein ein Erbe mit seiner Familie auf dem Hof bleiben kann.
Wie vermeidet man Fehler, wenn man jetzt ein Dorf baut, ein Dorf, das es aber so nie gegeben hat?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, vor allem im Hinblick, wenn jetzt zum Beispiel dieses Dorf komplett neu gegründet oder angelegt werden soll. Das bedeutet, dass man sehr, sehr viel Energie darin verwenden muss, wirklich Grundlagenforschung zu betreiben. Wie sah die Struktur in den Dörfern in dieser Region aus? Wie ist der Gebäudeschnitt? Wie ist die Altersstruktur? Wie hat sich das entwickelt? Wie stehen die Gebäude zueinander? Und da hat sich halt herausgestellt, dass zum Beispiel im Rheinland es kaum kreisrunde Marktplätze gab in den Kleinstädten oder auch in den größeren Dörfern, sondern die waren in der Regel mehreckig, länglich angelegt. Und damit muss man natürlich auch dann bei dieser Baugruppe Rücksicht drauf nehmen.
Das bedeutet, dass wenn man hier in ein Dorf kommt, das perfekt nachgebaut ist, da kann es sein, dass man auch als Laie, der diese Dinge nicht weiß, die Sie wissen, das Gefühl hat einer absoluten Harmonie, einer absoluten Stimmigkeit.
Das ist schön, wenn uns das gelingt. Das ist in der Tat nie wirklich so wie in einem realen Dorf, weil es dieses Dorf, was wir hier zeigen, ja nie gegeben hat. Die Gebäude stammen alle aus unterschiedlichen Orten. Zum Teil sind die Hofgruppen zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Orten, weil man dieses Gebäudeensemble zum Teil nie so wirklich geschlossen bekommt. Das muss man zusammensuchen. Allerdings ist dann wichtig, solche Gebäude zu nehmen, die auch zueinander passen. Dass die kleinen Hofgruppen in sich stimmig sind und dann von der gesamten Grundstruktur auch die Baugruppen in sich stimmig sind. Das ist der Trick.
Ich kaufe mir ein Baguette. Treff mich mit Jeanette, da kommt auch noch Claudette. Claudette ist auch sehr nett. Baguette, Jeanette, Claudette, so nett. Et moi, oh la 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 la. Wir gehen dann zum Strand und liegen dort im Sand. Ich rauch eine Zigarette mit Jeanette und Claudette. Baguette, Jeanette, Claudette, une cigarette, et moi, oh la 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 la. Frankreich, 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 Frankreich. Ich werde wach mit Schreck, meine Zigaretten sind weg, und auch noch das Baguette. Wo sind Jeanette und Claudette? Und Zigarette, Baguette, Jeanette, Claudette sind weg, oh la 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 la. Bonsoir, Herr Kommissar, oh la la, sie sind schon da. Oh, wissen Sie schon, wer es war? Aha, da ist ja alles klar. Hey, Kommissar, schon da, aha, alles klar. Et moi, oh la la. Frankreich, 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 Frankreich.
Was hat die französische Nationalhymne zu schaffen mit dem Rheinland und seinen Grenzen zur Zeit der preußischen Besatzung? Eine ganze Menge, sagt Michael Faber. Immerhin repräsentiert das inszenierte Rheinland des Freilichtmuseums genau diese Grenzen.
Bis zum Zeitpunkt der französischen Machtübernahme war das Rheinland gegliedert in unzählige, viele kleine und kleinste Territorien, Herrschaften und so weiter. Also es war ein politisch völlig zerstückeltes Gebiet. Und durch die Abschaffung des Adels, der Adelsherrschaften im Rheinland und auch der kirchlichen Mächte im Rheinland, durch die Franzosen, haben die Franzosen zu einer politischen Einigung des Rheinlandes beigetragen, was später dann von den Preußen, als sie das Rheinland übernahmen, auch wieder eigentlich unwillkürlich fortgesetzt wurde. Denn da entstand, und das war so nach 1822, die preußische Rheinprovinz.
Der Eingang der Museumshalle, ein begehbares Geschichtsbuch, die Hymne tönt aus den Lautsprechern, eine täuschend echt erscheinende Wachspuppe ist in die Montur eines französischen Soldaten geschlüpft und hält mit skeptischem und verschlagenem Blick wach. Wir gehen hinein und betreten eine rheinische Stadt um 1800 bei Nacht. Funzeln bringen kaum Licht auf die historischen Fassaden, auf dem Pflaster stehen Pfützen. Wir sehen in die beleuchteten Räume der Häuser hinein, Wachsfiguren, täuschend echt. Wir erleben eine zivile Trauung um 1800, damals eine Sensation. Für die Wachsfiguren standen übrigens prominente Rheinländer der Gegenwart Modell.
Und hier lassen sich gerade Lotti Krekel und Ernst Hilbig standesamtlich trauen. Das Standesamt ist ja eine Einführung der Franzosen gewesen. Bis dahin galt rein die kirchliche Trauung. Also hier auf dieser etwa 150 Meter langen Geschichtsgasse mit rund 50 Gebäuden, das sind alles Nachbauten aus Städten des Rheinlandes. Wir versuchen hier so etwas die kleinstädtische Welt auch darzustellen. Also wir verlassen jetzt bald ja schon hier die französische Zeit und begeben uns in die Zeit nach dem Wiener Kongress 1815, in dem ja Europa vollkommen neu geordnet worden ist und das Rheinland dem preußischen Königreich zugeschlagen wurde. Und so erlebten die Rheinländerinnen und Rheinländer wieder einmal eine Phase der starken Militarisierung ihrer Region. Das hatten die Franzosen schon begonnen, das wurde von den Preußen systematisch fortgeführt. Köln wurde beispielsweise zur Garnisonsstadt gemacht und wir stehen hier gerade vor dem Kabarettisten Jürgen Becker, der hier in Wachs geformt, die Soldaten der ältesten Kölner Karnevalsgarde, der Kölsche Funke Rotwies, also der kölnischen Funken Rot-Weiß, verkörpert. Und dieser Karneval mit seinen Garden in Köln war ja eine Reaktion auf die Militarisierung des Rheinlandes und die militärische Macht, die Preußen auf das Rheinland ausgeübt hat.
100 Meter weiter, wir stehen unter der Gaststätte Josef Schmitz, können in das Innere des Restaurants blicken und erleben hier eine Zeit, die gar nicht so lustig war. Man sieht Trümmerfrauen.
Ja, die Botschaft ist im Grunde genommen auch einmal wirklich die Notzeiten hier im Rheinland darzustellen. Wir befinden uns hier halt eben in dem letzten Ausstellungsabschnitt Trizonesien, so wie man halt im Volksmund Deutschland in der Aufgliederung in die Besatzungszonen benannt hatte. Und ich denke, hier kommen die Lebensverhältnisse, so wie es hier inszeniert ist, auch in Notzeiten wirklich ganz dramatisch rüber. Und hier stellen wir auch bei Besuchern und Besuchern fest, gerade bei Älteren, die die Zeit noch erlebt haben, die Wirklichkeit erlebt haben, dieser Zeit, dass sie doch dann die Ausstellung schnell wieder verlassen möchten, weil es so wirklichkeitsnah dargestellt ist.
Wir stehen eben vor einer Fassade aus der Zeit 1946, könnte das sein. Und da ist mit Kreide drüber geschrieben, wir leben.
Onkel Heinz hat uns aufgenommen.
Onkel Heinz hat uns aufgenommen, wir leben.
Aufgebombt sein und Notunterkünfte. Ja, das hat man damals bei den Häusern gemacht. Man hat dran geschrieben, wir mussten ausziehen, weil das Haus zerstört worden ist. Aber wir sind jetzt notdürftig untergebracht bei Familie sowieso oder bei unserem Onkel sowieso, in der Straße sowieso. Ja, das war ganz typisch für diese Häuser, dass man diese Hinweise für Nachbarn und andere Angehörige gegeben hat.
Und das sind nun Momente, wo sich Ältere erinnern und dann es nicht mehr aushalten und raus müssen.
Ganz genau so ist es. Ja, das ist, wird als so real empfunden, so wie es hier inszeniert ist, dass man sagt, nee, das haben wir wirklich so erlebt, das müssen wir nicht nochmal haben.
Zeit vergeht, das war mein Dorf, die flachen Häuser sind noch da, stehen wie gepflanzt, mitten im Grün. Zeit vergeht vor jedem Tor. Da standen Kannen mit der Milch und ums Gehöft zog sich der Zaun. Denn damals war in seinem Haus jeder für sich. Hier war ich Kind mit meinen Träumen, war wie das Kraut in Wald und Feld. Ah, hier wuchs ich auf und viele Jahre sehnte ich mich nach der Welt. Zeit vergeht, der Brunnen leer, heute kommt das Wasser aus dem Hahn. Der alte Pflug rostet im Stall. Zeit vergeht, die Sense hängt wie zur Erinnerung an der Wand. Und ums Gehöft zieht sich kein Zaun. Denn heute bleibt in seinem Haus keiner allein. Hier war ich Kind.
Dieses verflixte Wechselspiel zwischen Inszenierung und Realität verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Beispiel: Im Dorfladen, Original 1930, die Registrierkasse, die Waage, die Schubladenregale, die Eifelwürste, der Käse, das Süßholz zum Kauen und die Wischtücher, das ist alles echt und zu verkaufen. Die alten Persilpackungen, die Senffässer und Werbeplakate, zweifellos unverkäufliche Staffage. Dazwischen aber in der Grauzone Waren, die möglicherweise aus dem Jahr 1960 stammen, womöglich aber auch zu erwerben sind. 12-jährige Schüler betreten den Laden, bleiben verdutzt stehen und staunen.
Ich finde, es sieht aus wie so ein Film eigentlich.
So einen alten, ganz alten
Film. Ja, Film.
Ja.
Die Schüsseln dort, die sind auch sehr, also das finde ich.
Welche Schüsseln?
Die Schüsseln, wo alle Süßigkeiten haben.
Ah ja, so wie die Schüler eben, kommen natürlich jeden Tag eine Menge Leute hier rein, ja. Die mehr kaufen wollen oder mehr schauen wollen.
Das ist verschieden. Es wird viel gekauft, aber manchmal sind eben viele Leute, die auch nur gucken. Ne?
Kommen denn auch ältere Herrschaften, die sagen, genauso hat es bei mir mal auf dem Dorf ausgesehen?
Ja, die haben oft Tränen in den Augen stehen und sagen, nee, dass es das noch gibt, das ist ja wunderbar.
Und man sieht an der Decke diese Fliegenfängerhänger, diese transparenten Folien, die mit Klebstoff beschmiert sind. Und das sieht vielleicht nicht ganz so appetitlich aus, aber ist das echt? Oder?
Ist echt, ja. Das ist echt. Die sind noch am effektivsten. Was ich noch sagen wollte, das Persil oben, das Persilpaket, das ist original, gefüllt noch von 1939. Das hat uns ein Besucher gebracht, der genau wusste, wie alt das ist. Seine Eltern hatten früher ein Geschäft.
Da steht nun drauf, selbstständiges Waschmittel.
Wenn Waschtag war, war es ja noch wirklich Mühe. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich geschickt wurde, ein Paket Sil und ein Paket Persil zu kaufen. Mit dem Sil wurde eingeweicht und mit dem Persil wurde gewaschen.
Und was ist Ihr liebstes Stück hier in diesem alten Tante-Emma-Laden?
Eigentlich ja die Kasse hier. Die ist 110 Jahre alt.
Also und ich hatte, Eisen, wie es aussieht.
Ja, und das ist eine National, ist damals aber in Berlin gebaut worden.
Ein Holzfach wird sichtbar. 2 Pfennig Stücke, die alte Währung, 50 Pfennig und eine deutsche Mark.
Ja, es war auch schon eine edlere Kasse, weil die mit Holz ausgeschlagen war.
Wer das gesamte Gelände an einem Tag erkunden will, der sollte mittags einen Zacken zulegen, dem Personal Löcher in den Bauch fragen, man wird ihnen bestimmt keinen Korb geben. Das gesamte Museumsgelände ist ein Tummelplatz zur Erkundung von Redewendungen. Hinweise, woher diese kommen, gibt es zwar im Besucherheft, aber noch besser, wir fragen Sie alle noch einmal, die Verkäuferin im Dorfladen, woher kommt das, dass etwas auf keine Kuhhaut geht?
Man bezahlte ja nicht sofort und dann ließ man anschreiben. Dann wurde das auf die Kuhhaut geschrieben.
Im Laden hängen?
Im Laden dann, ja. Und dann, wenn es voll war, dann konnte man eben halt nicht mehr anschreiben lassen. Dann ging es nicht mehr. Und dann musste man sehen, dass man irgendwie bezahlt bekam.
Der Koch Wolfgang Stratmann erinnert an eine andere Redewendung.
Wenn man etwas auf die hohe Kante legte, so war das aufs Mittelalter zurückzuführen, das Bett. Das Bett hatte meistens am Kopfteil ein erhöhtes Teil, ein Holzteil, eine hohe Kante. Und darauf legte man seine Ersparnisse, von einem Beutel, die Münzen. Denn man war des Glaubens sicher, Dort wurde man nicht beraubt. Deswegen auf die hohe Kante legen, das Geld, was man besaß, was man überhaupt besaß, oben auf die Bettkante legt, am Kopfende.
Und schließlich landen wir bei der Korbflechterin.
Ein Korb geben kommt daher, dass angeblich früher die Liebhaber sich zu ihren angebeteten Damen in einem Korb hochgezogen haben, an dem Hausaufzug. Und wenn die Frau das nicht wollte, dann hat sie ihm da einen Korb hingehängt, der einen morschen Boden hatte. Und dann hat sie ihm damit einen Korb gegeben.
Wenn die Abendsonne über die Felder streicht und die Besucher gegangen sind, dann spürt der Pächter des Dorflokals zur Post den Stress des Tages, der ihm in den Knochen steckt. Nebenbei ist Wolfgang Stratmann auch Sänger und eben seine musikalische Ader ist es, die ihm dann aus der Patsche hilft. Manchmal spaziert er abends über die verlassenen Wege, hört das Rauschen der Kastanien, die letzten Sonnenstrahlen spielen auf den redgedeckten Dächern. Dann hat er Musik im Kopf.
Ich nehme die Vergangenheit wahr, wie zum Beispiel heutzutage ein Vogelzwitschern ganz genau zu hören oder seine Schritte auf einem holprigen Weg hat Seltenheit. Und das kann man hier im Freilichtmuseum Kommern für sich ganz persönlich erleben. Franz Schubert oder Robert Schumann, das ist eine Zeitepoche, die kann man hier auch wiederfinden.
Das Dorf der Illusion. Ein Besuch im Freilandmuseum Kommern und das Spiel mit der Vergangenheit. Sie hörten das Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Gienalger. Ein schönes Wochenende vielleicht mit einem Ausflug auf das Land nach uns. Klassikpop etc. heute mit der Schauspielerin Michaela May.